Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Wir hören auf Gottes Wort, erheben uns dazu und hören auf den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 5, Abvers 12 bis 21. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, und durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Adam und Christus, die müssen wir kennen. Ich bin vor einiger Zeit in Hannover gewesen, war in einer Buchhandlung und fand dieses Buch und habe gedacht, oh ja, das muss ich kaufen. Lauter Leute, die musst du kennen. Und das interessiert mich. Geschichte, ich bin geschichtsinteressiert und ich wollte wissen, was in diesen kleinen Porträts über 250 Persönlichkeiten der Weltgeschichte, da ist Alexander der Große und da ist Kolumbus und da ist Johann Sebastian Bach und so weiter, die sind alle da drin, was da geschrieben steht. Die musst du kennen. Ich habe es natürlich auch so ein bisschen für meine Kinder gekauft, denn die müssen sich mit diesen Personen beschäftigen und dann kriegen sie ab und zu mal dieses Buch. Habt ihr den in der Schule? Hier, lies mal da das Porträt von diesem oder jenem. Es fällt einem auf, dass hier Menschen drin sind, die unfassbar Furchtbares getan haben. Ich denke nur an Adolf Hitler, der hier natürlich auch enthalten ist. Ja, den muss man kennen. Aber was er getan hat, ist unfassbar, unaussprechbar. Und da sind ja andere Leute drin, wie Alexander Fleming, eigentlich gar nicht groß bekannt, denke ich. Doch, ja, den Erdecker des Penicillin. Was hat dieser Mensch, auch wenn sein Name jetzt kaum bekannt ist, für Segensspuren in unsere Welt gebracht? Der eine hat millionenfach Mord und Totschlag über Menschen gebracht und der andere hat, ohne dass das groß bekannt ist, so viel Leben gerettet. Also in unserer Weltgeschichte, da gibt es solche und solche. Und wir sehen da auch schon die Zerrissenheit unserer Weltgeschichte, dieses Zerrissensein zwischen diesen Polen Tod und Leben. Und wir spüren diese Zerrissenheit auch in unserem eigenen Leben. Auch da ist diese Zerrissenheit da. Das heißt, die durchzieht die ganze Schöpfung und sie durchzieht die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte und sie durchzieht unser ganz persönliches Leben. Und als ich mich mit diesem Wort aus dem Römerbrief befasst habe und diese beiden Adam und Christus so vor Augen hatte, da wurde mir immer klarer und dann fiel mir auch dieses Buch wieder ein, das im Regal steht, die musst du wirklich kennen. In der ganzen Menschheitsgeschichte, hier sind 250 Menschen drin, unter anderem Madonna. Also bitte, wer ist das denn? Die muss ich nicht wirklich kennen. Ja? Aber diese beiden, Adam und Christus, die muss ich wirklich kennen, die muss ich verstanden haben, das muss ich begriffen haben, was das für Personen gewesen sind, um die ganze Menschheitsgeschichte, um mich selber, um meinen Mitmenschen zu verstehen. Wir fangen mit Adam an, mit dem fängt Paulus hier ja auch an. Adam, den stellt er an den Anfang dieses Abschnittes. Und Christus ist der Letzte, den er an diesem Abschnitt nennt. Adam ist der Erste. Christus ist der letzte Adam. Das heißt, Paulus hat sich hier wirklich Gedanken gemacht. Natürlich. Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir müssen diesen Adam kennen, weil er ganz einfach der Erste ist. Er steht am Anfang und die ganze Menschheitsgeschichte ist nur von ihm her zu erklären. Er war der Urvater aller auf der Erde lebenden Menschen. Alle Milliarden von Menschen sind nach ihm gekommen. Er war der Erste, der über diesen Erdball gelaufen ist. Ich habe vor einiger Zeit, ist schon wieder ein Jahr her, in Münchehagen bei Loccum die noch sichtbaren Dinosaurierspuren von Dinosauriern hier in Norddeutschland gesehen und war fasziniert davon, dass man diese Trittsiegel sehen kann. Und man staunt darüber, man an einem Ort zu stehen, wo Dinosaurier entlang gelaufen sind. Man kann es tatsächlich sehen. Aber viel staunenswerter ist, dass wir von diesem Adam wissen, dass er der erste Mensch gewesen ist, der auf diesem Erdball Trittsiegel hinterlassen hat. Was für ein Wunder, dass Gott, wir haben es ja eben gelesen, Erde nimmt und aus der Erde einen Menschen formt und ihm dann das Leben einhaucht. Das kann nur Gott. Er ist der Erste, von ihm stammen wir alle ab. Wir sind alle miteinander verwandt. Ja, wir sind alle miteinander verwandt. Und die Milliarden von Menschen sind alle mit uns verwandt. Alle diese Großen der Weltgeschichte sind mit uns verbunden durch diesen einen Urvater. Deshalb haben wir auch alle Anteil an den Segensspuren, den sie hinterlassen haben und auch an den Grausamkeiten, die sie fabriziert haben. Es steckt auch alles irgendwie in uns drin und die Fähigkeit dazu haben auch wir alle, machen wir uns nichts vor. Wir müssen diesen Adam kennen, gerade auch, weil er wirklich, und das möchte ich hier betonen, eine historische Persönlichkeit war. Und es ist absurd, dass dieser Adam hier nicht enthalten ist. Das ist ein riesiger Fehler. Ja, Jimi Hendrix ist drin, aber Adam nicht. Also wenn jemand die Weltgeschichte bewegt hat, dann ist es Adam. Denn dass es einen Hitler gegeben hat, es lässt sich nur durch diesen Adam erklären. Wir müssen diesen Adam kennen. Wir müssen verstehen, dass es ihn wirklich gegeben hat. Und es gibt ja Menschen, die das heute leugnen. Ich würde sagen, in unserem Land ist wahrscheinlich der Großteil der Menschen, der das leugnet. Und uns, die wir hier sitzen und sagen, den hat es wirklich gegeben, für völlig verrückt erklären, uns am liebsten in die Klapsmühle stecken würden, wenn sie nur könnten, denn das kann doch gar nicht sein, dass es diesen Adam wirklich gegeben hat. Es gibt gute Gründe dafür, dass es ihn gegeben hat. Der Hauptgrund, warum es ihn gegeben haben muss, ist, dass Paulus und Jesus Adam und Eva für historische, geschichtliche Personen halten. Die halten sie nicht für Symbolfiguren, sondern sie sprechen von ihnen als von Gott erschaffene Wesen mit den Namen Adam und Eva. Und weil sie das in solch einer Selbstverständlichkeit festhalten, halten auch wir natürlich daran fest. Und die Logik ist auch ganz auf unserer Seite. Denn, aber darüber müsste man jetzt einen neuen Vortrag halten, die Evolutionstheorie hat lauter sehr große Probleme. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Wir müssen diesen Adam kennen, weil er der Erste ist und weil er derjenige ist, der die Sünde in diese Welt hineingebracht hat. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. Die Sünde ist durch dieses Einfallstor Adam in diese Welt gekommen. Adam wird hier ganz selbstverständlich gebraucht für Adam und Eva. Wir denken an Joachim und Liselottes Ehelehre. Der Mann ist das Haupt, die ja die biblische Ehelehre ist. Der Mann ist das Haupt und die Eva ist dem Haupt untertan. Und wenn so etwas geschieht, was Eva gemacht hat, dann ist das etwas, wofür Adam gerade zu stehen hat. Er ist das Haupt, er trägt die geistliche Verantwortung. Wenn Sünde in die Welt kommt durch ein Ehepaar, dann ist das Haupt das Problem. Also Adam. Deshalb heißt es hier in aller Selbstverständlichkeit, Adam ist derjenige, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Er ist der Erste, der mit seiner Eva zusammen das eine klare, deutliche Gebot Gottes übertreten hat. Und damit Tor und Tür geöffnet hat für all das Chaos, was wir auf dieser Erde erleben und was wir selber in unserem eigenen Leben fabrizieren und das tagtäglich. Jean-Jacques Rousseau ist davon ausgegangen, dass der Mensch gut ist. Ich zitiere ihn hier: Die Menschen sind böse, eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis, jedoch der Mensch ist von Natur aus gut. Das, meint er, habe er nachgewiesen. Nein, das ist falsch. Nach Adam, durch ihn ist die Sünde in die Welt gekommen, gibt es keinen guten Menschen mehr als Mensch aus diesem Adamsgeschlecht. Von Natur aus sind wir alle böse und das ist die Erbsünde, wie Augustin sie genannt hat. Und das ist ein universaler Zusammenhang. Wir alle stehen unter diesem Gesetz, dass wir von Adam her alle Sünder sind. Hier heißt es ja, die Sünde ist in die Welt gekommen, der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also nicht aufgrund von Adams Sünde sind wir des Todes, sondern weil Adam gesündigt hat, sind wir alle zu Sündern geworden und müssen als Sünder auch sterben. Denn der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Also diesen Adam müssen wir kennen, um uns selbst zu verstehen, um unseren Egoismus zu verstehen, um zu begreifen, warum ich so lieblos bin, wenn ich eigentlich lieben soll. Um zu begreifen, warum ich stehle oder warum ich lüge oder warum ich des Nächsten hab und gut danach giere, warum ich die Ehe breche, warum all das in unserem Leben geschieht. Warum? Weil wir von Adam her kommen. Weil wir alle wie er in diese Sünde hineingezogen sind durch seine eine Tat. Und dadurch ist dann auch, wie Gott es angekündigt hat, der Tod in die Welt gekommen. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist der Tod durch die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen. Wir begreifen den Tod ja nicht, wenn wir ihn nur als biologisches Phänomen betrachten. Als Ende aller Körperfunktionen, dann stehen wir vor einem Rätsel. Dann ist das für uns ein dunkles, schreckliches Verhängnis, was wir nicht begreifen. Ja?
Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn Adam nicht die Frucht durch die Frau angenommen hätte, sondern wenn praktisch Eva die Einzige gewesen wäre, die das gemacht hätte. Wie sieht es denn dann aus?
Ja, das ist eine spekulative Frage. Hypothetisch, ich kann sie nicht beantworten.
Adam steht doch als Haupt für die Menschheit.
Also, sobald Eva gehandelt hat, hat Adam durch sie gehandelt. Das heißt, sie ist ja nur aus ihm entnommen. Und Gott sieht uns in einem kollektiven Zusammenhang. Das heißt, Evas Handeln ist Adams Handeln, weil beide ein Fleisch sind. Man kann die beiden nicht voneinander trennen. Das ist ganz interessant, es gibt eine Parallele, dass Levi, dass Abraham für Levi den Zehnten an den Priester Melchisedek entrichtet. Das ist ganz interessant. Levi gab es da noch gar nicht. Aber trotzdem hat Levi durch Abraham den Zehnten entrichtet an Melchisedek. Kollektives Denken. Ja?
Ich hab gedacht, eigentlich nur durch die Vermehrung wäre es sowieso dazu gekommen.
Nee? Vielleicht müssen wir danach nochmal drüber sprechen. Das ist mir jetzt, okay. Da weiß ich jetzt den Zusammenhang nicht. Sprechen wir danach nochmal drüber. Auf jeden Fall ist der Tod eben nicht nur dieses äußerliche Ende aller Körperfunktionen, sondern er ist dem Wesen nach Trennung von Gott, herausgeworfen sein aus der Gottes Gemeinschaft und ist damit ein Todesurteil als Folge der Sünde. Es ist ein Gerichtsurteil Gottes als Folge für die Übertretung von Gottes Wort. Das ist der Tod. Und das ist ja ein Problem unserer Zeit, dass das die Menschen nicht mehr verstehen, dass sie nicht mehr begreifen, was Tod eigentlich ist. Und dann, und da jetzt komme ich wieder auf die Evolutionstheorie zu sprechen, die Evolutionstheorie geht eben davon aus, dass der Tod ein notwendiger Bestandteil des evolutionären Prozesses ist, durch den dann höhergradig komplexes Leben entsteht. Also die nicht so durchsetzungsfähigen Tiere müssen sterben und es entstehen die durch Mutationen und Selektion ausgewählten besseren Lebewesen, wo die anderen müssen erstmal sterben und irgendwann kommt dann der Mensch als Krone dieses evolutionären Prozesses. Wir sehen, dass es hier komplett umgedreht ist. Das heißt, im Sinne der Evolution ist der Tod vor dem Menschen. Und aus Gottes Sicht und aus der Sicht der Realität ist der Mensch vor dem Tod. Denn der Tod kann nur Folge des menschlichen Handelns sein. Wenn die Krone der Schöpfung das Gebot Gottes übertritt erst, dann tritt der Tod ein. Und nach Römer 8 ist dann die gesamte Schöpfung in der Folge von Adams Übertritt in die Vergänglichkeit hineingezogen. Und das kann der moderne Mensch heute nicht mehr sehen. Das ist eben, der ist verblendet. Das ist wie eine Decke vor seinen Augen. Er denkt immer nur in diesen Kategorien der Evolution und das ist ein Denken, was ihn in die Irre führt. Und hier rückt Paulus uns den Blick wieder gerade und sagt, nein, der Tod ist durch die Sünde des Menschen, des ersten Menschen, dieses Adams in die Welt hineingekommen und ist zu uns allen hindurchgedrungen und ja selbst in Fauna und Flora hineingedrungen durch die Sünde des einen Adams. Also als die Dinosaurier durch die norddeutsche Tiefebene gelaufen sind, da hat es zeitgleich auf diesem Erdball auch Menschen gegeben. Genau diese Frage haben wir vor wenigen Tagen bei uns am Mittagstisch diskutiert, weil das in der Schule diskutiert wurde. Dann wurde es Diskussion bei uns zum Esstisch. Und dann konnte ich hier gerade diese Vorbereitung aus dem Römerbrief mit einfließen lassen. Er hat gesagt, so rum muss man das aufziehen. Ja? Und das leuchtet den Kindern ein. Unseren Kindern. Kinder in der Schule ist wieder was anderes. Die Lehrer lehren es halt falsch rum. Ja, diesen Adam müssen wir kennen, um das alles zu begreifen, um das zu verstehen, um die Menschheitsgeschichte zu verstehen, um uns zu verstehen, um das Sterben zu verstehen, um Krieg zu verstehen, Leid, unsere eigene Unfähigkeit zum Guten, kann ich alles nur verstehen durch das Wissen um diesen Adam. Letztlich zu begreifen, dass ich selbst so ein Adam bin, der nicht in der Lage ist, das Gute zu tun, sondern Gottes Gebot immer wieder übertritt und letztlich ein Mann, eine Frau des Todes bin, unter dem Zorn Gottes bin. Das macht Paulus hier ja so deutlich, dass der Mensch in der Verdammnis ist durch Adam. Denn das Urteil hat von dem, das ist jetzt Vers 16, denn das Urteil hat von dem einen her, von Adam her, zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Vers 18, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Also wir sind in einem Stand der Verdammnis. Wer in Adam ist, ist mit Adam von Gott getrennt und das ist eine Trennung auf ewig. Es ist eine Verdammung. Die Bibel nennt es ja in der Offenbarung 20, Vers 14, den zweiten Tod. Und Jesus warnt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind es, die auf ihm einhergehen. Oder Matthäus 25, 46, wo Jesus sagt, sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Oder Paulus im Römerbrief Kapitel 2, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wir stehen als Adams Leute im Stand der Verdammnis. Das ist unser Stand in Adam. Deshalb muss ich ihn kennen. Also keiner wie er hat die Menschheitsgeschichte beeinflusst. Keiner wie er ist eine Erklärung dafür, warum wir all das hier erleben. Und deshalb muss ich den Adam kennen, auch und gerade um mich selbst zu verstehen. Deshalb kommen wir jetzt zu diesem anderen, den wir kennen müssen. Denn das macht Paulus ja nun deutlich. Durch den einen ist all das Elend, all die Sünde, all der Tod, all die Verdammnis, all das in die Welt gekommen. Aber nun ist Gottes Antwort darauf nicht, na dann lass ich mal machen und in ihr Verhängnis laufen und auf ewig verloren gehen, sondern Gottes Antwort ist die Antwort des liebenden Vaters, der uns nachgeht und der als Antwort auf dieses diesen tiefen Fall der Menschheit sein Liebstes gibt. Er schenkt sich selbst in seinem Sohn. Deshalb heißt es immer wieder in unserem Abschnitt, aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden. Oder später Vers 17, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Das heißt, der Mensch hat sich etwas genommen, was er nicht nehmen durfte und ist dafür unter den Zorn Gottes gekommen. Was macht Gott? Und das zeichnet ihn als den liebenden Vater aus. Er gibt dennoch sein Allerliebstes, um den Sünder aus dieser Verdammnis wieder rauszuholen, um dich und mich wieder in die Gemeinschaft mit ihm zurückzuholen. Christus, den müssen wir kennen, denn er ist diese Gabe Gottes. Aber bevor wir uns Christus richtig zuwenden, noch einen dritten, den wir kennen müssen. Wer ist denn der dritte in diesem Abschnitt? Wer sagt es mir ganz schnell? Wer hat aufgepasst?
Der Tod.
Es wird noch eine Person genannt. Nein, eine Person wird genannt. Fällt nicht groß auf. Mose wird genannt. Ganz kurz, wird einmal Mose genannt. Der ist übrigens auch hier drin. Mose wird genannt. Warum wird denn Mose genannt? Es geht darum, dass das Gesetz ja noch da reingekommen ist. Warum fängt Paulus jetzt, wenn er Adam und Christus hat, ja, warum muss er jetzt noch vom Gesetz sprechen? Das ist doch die totale Verwirrung, ja? Jetzt noch in diesen großen Komplex-Zusammenhang noch das Gesetz mit reinbringen. Warum macht er das denn? Denn die Sünde, Vers 13, war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der da kommen sollte. Also hier wird ganz einfach gesagt, die Sünde war wohl in der Welt und hat auch über die Menschen geherrscht, die das Gesetz noch nicht hatten, denn sie sind ja gestorben. Daran wird deutlich, dass sie unter dem Urteil des Gesetzes stehen, nämlich der Sünder muss sterben, aber sie kannten das Gesetz noch nicht. Dieses Gesetz kam dann aber, um die Sünde überhaupt sichtbar zu machen. Das Gesetz musste kommen, um die Sünde sichtbar zu machen. Paulus schreibt das ja in Kapitel 3, 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also erst wenn ich im Gesetz höre, du sollst nicht morden, werden meine bösen Gedanken über meinen Bruder oder über meinen Nächsten aufgedeckt. Das Gesetz sagt mir, du sollst es nicht. Und jetzt sehe ich, meine Gedanken tun es aber. Das heißt, im Abgleich meiner Gedanken mit dem Gesetz Gottes wird die Sünde überhaupt erst sichtbar gemacht. Das ist die Funktion des Gesetzes. Und Vers 20 sagt er dann ja noch, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Sie entwickelt sozusagen mehr Kraft. Wenn sie das Gebot sieht, dann will sie dieses Gebot übertreten. So mächtig ist die Sünde. Und dann wird die Gnade noch größer. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Nämlich, wenn eine Kraft in diese Welt kommt, die in der Lage ist, diesen Fluchzusammenhang aufzubrechen. Zwischen Sünde, Gesetz, Erkenntnis der Sünde und Tod und Verdammnis. Jetzt kommt aber eine Kraft, die mächtiger ist als all das. Und das ist Christus. Also deshalb wird hier noch ein dritter kurz genannt, den wir kennen müssen. Aber im Hauptsächlichen geht es darum, Adam der Erste, Christus der Letzte. So sagt Paulus es im 1. Korintherbrief Kapitel 15. Adam ist der Geist, eine lebendige Seele geworden und Christus der letzte Adam, der Geist, der lebendig macht. Adam der Erste und Christus der Letzte. Ein Mann wird zum Einfallstor für die Sünde, für den Tod, für die Verdammnis des Menschen, für den Zorn Gottes über alle Menschheit. Römer 1, 18. Und mit ihm alle anderen in diesem Verhängnis. Und jetzt muss ein Mann kommen, der das wieder aufhebt. Einer. Es kommt durch einen in die Welt und nur einer kann es aus der Welt wieder herausschaffen. Nur einer kann es besiegen und überwinden. Und deshalb sagt Paulus hier ja auch, dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Welcher ist ein Bild, ein Typos, ein Typ dessen, der da kommen sollte? Adam ist ein Bild dessen, der da kommen sollte. Dieser Adam, durch diesen einen ist all dieses Unglück gekommen und das weist uns darauf hin, dass einer kommen muss, der dieses Verhängnis wieder aufhebt. Und das wird uns ja in der Verfluchung der Schlange auch gesagt. Es wird ein Nachkomme der Frau kommen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist der letzte Adam, der etwas ganz Neues bringt. Diesen letzten Adam, den müssen wir kennen. Und es reicht nicht, ihn zu kennen, sondern den müssen wir lieben und dem müssen wir glauben. Kenntnis allein rettet nicht. Den müssen wir kennen, weil er Gottes Gabe an uns ist. Das haben wir eben schon gehört. Gott schenkt sich in seinen Sohn, um diesen Notstand, in dem wir stehen, aufzuheben. Durch Adam sind wir von Gott getrennt. Durch Christus sind wir von Gott beschenkt. Das ist die Gabe. Von Gott getrennt ist, was wir verloren haben. Und die Gabe ist, wir sind von Gott beschenkt in Christus. Also Adam von Gott getrennt, Christus von Gott beschenkt. Diesen Christus müssen wir kennen, weil er allein uns gerecht macht. Das ist ja das große Thema des Römerbriefes. Ich werde aus Gnade ohne Verdienst gerecht durch die Erlösung, die in Christus geschehen ist. Und das macht unser Abschnitt deutlich. Durch Adam bist du ungerecht gemacht. Durch Adam bist du ein Übertreter des Gesetzes. Durch Adam bist du verloren vor Gott. Aber dieser eine, der macht dich gerecht. Vers 19. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Hier der Ungehorsam Adams. Wir werden alle ungerecht durch ihn. Und hier der Gehorsam des Christus und durch ihn werden wir alle gerecht gemacht. Ist doch wunderbar. Hier ist auch für mich so ein Bild. Man kann ja auch so ein bisschen denken, ja, das hat Adam gemacht. Ist ja eigentlich nicht mein Problem. Ja? Ist ja Adam schuld. Warum muss das, was Adam gemacht hat, jetzt mich in das Verhängnis bringen, dass ich ein Sünder bin? Das Gleiche macht Gott doch mit Christus. Ich kann mein Heil nicht verdienen. Ich kann das nicht machen. Das muss Christus machen. Also einer muss es machen. Adam hat die Sünde gemacht, die mich in das Verhängnis gebracht hat, von Gott getrennt zu sein. Aber einer macht das Heil, damit ich in die Möglichkeit komme, das Heil zu empfangen. Ich kann das Heil nicht machen, aber in Christus habe ich es. So wie ich in Adam verdammt bin, bin ich in Christus gerecht. Also durch Adam bin ich ein Sünder, durch Christus bin ich ein Gerechter. Den müssen wir kennen, diesen Christus, den müssen wir lieben, weil er unser Gericht trägt. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil über Adam hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Also in dem einen sind wir verdammt, in dem anderen verlieren wir unsere Sünden und werden gerecht. Christus stellt sich für uns unter die Verdammung Gottes über den Sünder. Also als Jesus am Kreuz stirbt, wird er für uns zur Sünde gemacht. Und trägt das Verdammungsurteil über die Sünde. Den müssen wir kennen, weil er unser Gericht trägt. Und wer ihn kennt und ihn liebt und an ihn glaubt, der ist freigesprochen von diesem Verdammungsurteil, von dem Paulus hier spricht. Denn es ist ja durch Christus schon getragen. Also in Adam Verdammnis, in Christus Freispruch. Den müssen wir kennen, weil er den Tod besiegt. Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Oder im nächsten Vers dann die Rechtfertigung, die zum Leben führt. Also in Adam sind wir des Todes und in Christus sind wir lebendig gemacht. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Wir haben ewiges Leben, schon jetzt in uns, weil wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind. Das ist dieser schöne Vers in 1. Korinther 15, 21, denn dadurch einen Menschen, der Tod gekommen ist, so muss auch durch einen Menschen die Auferstehung kommen. Und wie sie in Adam alle gestorben sind, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Alle heißt bei Paulus die, die glauben. Das heißt nicht universal alle. Ja, muss man hier dazu sagen, weil schnell das rausgegriffen ist. Man muss Paulus immer im Gesamtzusammenhang lesen. Aber durch einen Menschen, das will er hier sagen, kommt der Tod. Und so muss auch durch einen Menschen die Auferstehung kommen. Ich war Ende April in Jerusalem. Für mich ein unglaublich beglückendes Erlebnis nach 15 Jahren, nachdem meine Eltern mir das geschenkt haben, zum Abschluss meines Theologiestudiums. Dann habe ich geheiratet, dann kamen die Kinder nacheinander, dann war an Jerusalem gar nicht zu denken. Und jetzt 15 Jahre später endlich, und ich hatte die Gelegenheit, im Gartengrab zu stehen und die leeren Gräber zu sehen. Und natürlich, er hat da wahrscheinlich nicht gelegen, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Und dann auf der Tür steht, he is not here, he is risen. Ja, und dann steht man in Jerusalem und man kann nur sagen, Halleluja, er ist wirklich nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Und dort im Gartengrab wird man von freundlichen Christen geführt, die einem das auch nochmal ganz ans Herz legen. Er ist wirklich auferstanden von den Toten. Und das ist so ein Geschenk. Ja? In Adam müssen wir sterben. Und es ist Trennung von Gott und es ist fürchterlich. Und Gott hat seinen Sohn in diese Welt gegeben, damit wir durch diese Verbindung, durch die Verbindung mit Christus leben dürfen. So wie er auferstehen dürfen, nicht im Grab bleiben müssen, nicht auf ewig von Gott getrennt sein müssen. Also in Adam Tod, in Christus Leben. Hier der erste Adam Tod, hier der letzte Adam Leben. Wunderbar. Den müssen Sie kennen, weil er das ewige Leben schenkt. So ist der Schlussvers, Vers 21. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Noch einmal, Adam ganz am Anfang, durch den Sünde, Tod und Verdammnis in die Welt kommt. Christus am Ende, Freispruch, Gerechtigkeit, Sünde besiegt, Tod besiegt, ewiges Leben in der Auferstehung von den Toten. Also Adam, ewiger Tod, Christus, ewiges Leben. Die müssen wir kennen, diese beiden, Adam und Christus, um die Geschichte der Welt zu verstehen, um die Zerrissenheit dieser Welt zu verstehen, um unsere eigene Zerrissenheit zu verstehen. Wir müssen die beiden kennen und eine Standortbestimmung vornehmen. Wo stehe ich? Und solange ich in Adam stehe und in Adam allein, bin ich des Todes. Und ich muss von Adam auf die Christusseite wechseln, um zu leben. Also aus Adam heraus, in Christus hinein. Wie geschieht das? Durch den Glauben. Nämlich glaube, was er sagt. Deine Sünden sind dir vergeben. Durch das, was ich am Kreuz von Golgatha für dich getan habe. Sein Leib gegeben, sein Blut vergossen, damit deine Schuld, die dich von Gott trennt, weggewaschen wird. Und nur wenn du das glaubst, dass das dir gilt, der du in Adam verdammt bist, nur wenn du das glaubst, bist du in Christus eine neue Kreatur. In Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Sie stehen nicht mehr unter dem Gesetz des Todes. Hier stehe ich unter dem Gesetz des Todes. Hier stehe ich unter dem Gesetz des Geistes. Hier ist Auferstehung. Hier ist Leben. Hier ist Christus. Und deshalb ist die Menschheitsgeschichte eigentlich nur auf diese beiden Personen bezogen. Die ganze Menschheitsgeschichte ist entweder Adam oder Christus. Entweder in Adam oder schon in Christus. Entweder noch in Adam oder schon jetzt in Christus. Und da müssen wir unseren Standpunkt kennen, müssen notfalls, wenn noch nötig, noch auf die andere Seite wechseln. Denn nur dort ist das Leben, nur dort ist die Auferstehung. Und dann sind wir, obwohl wir hier stehen, und auch dazu müssen wir diesen Adam kennen, immer noch hin und her gerissen. Zwischen dieser Adams-Existenz, die wir ja noch an uns tragen, und der Christus-Existenz. Heute Morgen bin ich aufgewacht. Und das Erste, was meine Gedanken befällt, sind dunkle Gedanken. Das sind die ersten Gedanken, die ich habe. Wenn ich an so einem herrlichen Morgen aufwache, kommen dunkle, schwarze Gedanken. Und da merke ich, da ist der alte Adam in mir, der eigentlich dort ist, ganz wach, ganz lebendig und will mich gleich beherrschen. Und dann muss ich mich erinnern, wo ich stehe. Ich stehe in Christus. Ich stehe in der Verbindung mit ihm. Und Herr, verändere meine Gedanken, verändere mein Herz. Und dann muss ich zu Gottes Wort, ich muss mit ihm in Verbindung kommen, damit ich weiß, wo ich stehe, nämlich in Christus. Und dann verändert sich mein Denken und ich sehe wieder, wo ich stehe. Der Blick wird wieder klar und ich kann mit Gottes Hilfe in den Tag hineingehen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das ganz bewusst wird. Einfach in den kommenden Tagen auch, ich bin in Christus und stehe nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern stehe in dem Gesetz des Geistes. Und ich erinnere mich daran und möchte mir nicht erzählen lassen, dass ich noch in Adam bin. Das bin ich nicht mehr. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Daran wollen wir uns festhalten, auch in den Tagen, die vor uns liegen. Dann wollen wir noch miteinander stille werden und beten. O lieber Herr und Heiland, allmächtiger Gott und himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du deinen Sohn Jesus Christus als den letzten Adam in diese todgeweihte, verdammte Welt gesandt hast, von dir abgefallen. Adam, wo bist du? Du bist uns nachgegangen, Herr Jesus. Du bist gekommen, hast die Sünde beglichen, hast die Verdammnis auf dich genommen, hast den Fluch auf dich gezogen, der uns gilt, damit wir freigesprochen werden, damit wir gerecht werden, damit wir nicht auf ewig vom Vater getrennt sein müssen, damit wir leben und auferstehen dürfen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Wir wollen dir danken für die Gabe, die du selbst bist. Und wie sollte uns in dir nicht alles geschenkt sein? Und so bitten wir dich, lieber Herr, erinnere uns in den dunklen Stunden, wo uns der alte Adam bemächtigen will, übermächtigen will, dass wir zu dir gehören, dass wir in dir schon jetzt eine neue Kreatur sind. Erhalte uns diesen Glauben, stärke diesen Glauben, auch in den kommenden Tagen, auch wenn wir jetzt auseinandergehen, erfülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir uns bewusst sind, dass wir in Christus eine neue Kreatur sind, dass wir nicht länger unter der Verdammnis stehen, dass wir regiert sind vom Gesetz des Geistes. Herr, das schenke uns allen, auch unseren lieben Brüdern und Schwestern, die heute hier nicht sein können. Sei du auch bei ihnen und schenk ihnen dasselbe. Amen. Amen.